Sie hören den Kurier.
Sommer, Sonne, Spahn. Denn jetzt gibt's bei A1 Top 5G Smartphones um bis zu 100 Euro günstiger. Wie das Samsung Galaxy A53 5G ab 0 Euro, inklusive Gratisaktivierung. Und zu jeder A1 Mobil Neuanmeldung gibt's jetzt eine zusätzliche SIM-Karte mit 25 GB 3 Monate lang gratis. Ideal für Kinder oder PartnerInnen. Jetzt du im A1 Giganetz.
Zack, und Donald Trump bestimmt wieder einmal die internationalen Schlagzeilen. Dieses Mal, weil sein Anwesen Mar-a-Lago in Florida von Beamten der US-Bundespolizei FBI durchsucht worden ist. Donald Trump und zahlreiche Republikanerinnen und Republikaner sind empört. Trump bezeichnete die Razzia etwa als politische Verfolgung und als eine Attacke der radikal linken Demokraten. Zahlreiche Trump-Fans haben am Montagabend vor dem Anwesen demonstriert und ihren Unmut zum Ausdruck gebracht. Grund für die Durchsuchung? Trump soll Akten und Unterlagen nach Ausscheiden aus dem höchsten Staatsamt im Jänner 2021 mit in seine Residenz in Florida genommen haben. Was nach Bundesgesetz eine Straftat darstellen würde, die mit bis zu mehreren Jahren Gefängnis geahndet werden könnte. Dazu kommt, dass diese Razzia nicht das Einzige ist, was Trump zum Schwitzen bringt. Denn es laufen derzeit mehrere Verfahren gegen ihn und es wird auch noch seine Rolle beim Sturm aufs Kapitol vom 6. Jänner 2021 untersucht. In der heutigen Daily-Podcast-Folge spreche ich mit Paul Schuira-Aigner. Er ist Politologe und US-Experte und erklärt mir, warum es denn zu dieser Razzia gekommen ist, was diese Durchsuchung für Folgen für Trump haben könnte, und zwar sowohl strafrechtlich als auch politisch, und wie es um seine mögliche Wiederkandidatur 2024 steht. Mein Name ist Caroline Bartosch, es ist Dienstag, der 9. August 2022, und ich sage Hallo und herzlich willkommen zum Daily-Podcast des Kurier. Am Montag hat sich in den USA ein absolutes Novum ereignet. Die Bundespolizei FBI ist unangekündigt mit mehr als 30 Beamtinnen und Beamten bei Trumps Luxusanwesen Mar-a-Lago in Florida angerückt und hat eine Hausdurchsuchung gestartet. Grund für die Durchsuchung soll sein, dass Trump nach seiner Zeit als 45. Präsident der USA unerlaubt Akten und Dokumente in sein Anwesen mitgenommen haben soll. Die Dokumente sollen mutmaßlich als Verschlusssache gekennzeichnete Informationen zur nationalen Sicherheit enthalten. Hinzu kommt, dass in den USA eigentlich jede Korrespondenz des Präsidenten archiviert und für die Nachwelt aufgehoben wird. Das ist gesetzlich so vorgeschrieben. Trump soll allerdings nach seiner Amtszeit mehrere Kisten voll mit Dokumenten mit nach Florida genommen haben. Um was für Dokumente und Akten es sich hier handeln könnte, hört ihr gleich im Interview. Trump und seine Anhängerinnen und Anhänger sind natürlich außer sich wegen der Razzia. Noch am Montag hat er ein schriftliches Statement veröffentlicht, in dem er unter anderem Folgendes schreibt.
Dies sind dunkle Zeiten für unsere Nation, denn mein wunderschönes Haus Mar-a-Lago in Palm Beach, Florida wird derzeit von einer großen Gruppe von FBI-Agenten belagert, durchsucht und besetzt. So etwas ist einem Präsidenten der Vereinigten Staaten noch nie zuvor passiert. Nachdem ich mit den zuständigen Regierungsbehörden zusammengearbeitet und kooperiert habe, war diese unangekündigte Razzia in mein Haus weder notwendig noch angemessen. Es handelt sich um staatsanwaltschaftliches Fehlverhalten, um die Bewaffnung des Justizsystems und um einen Angriff von linksradikalen Demokraten, die unbedingt verhindern wollen, dass ich 2024 für das Amt des Präsidenten kandidiere, insbesondere wenn man die jüngsten Umfragen zugrunde legt, und die ebenfalls alles tun werden, um Republikaner und Konservative bei den bevorstehenden Zwischenwahlen zu verhindern. Ein solcher Angriff könnte nur in kaputten Dritte-Welt-Ländern stattfinden. Traurigerweise ist Amerika jetzt eines dieser Länder geworden, korrupt wie nie zuvor. Sie haben sogar meinen Safe geknackt. Worin besteht der Unterschied zu Watergate, wo Funktionäre in das Nationale Komitee der Demokraten einbrachen? Hier sind die Demokraten umgekehrt in das Haus des 45. Präsidenten der Vereinigten Staaten eingebrochen.
Trump sieht in dieser Razzia also, und das war nicht anders zu erwarten, einen Angriff von linksradikalen Demokraten und spricht von einer Bewaffnung des Justizsystems. Trump wehrt sich also heftig. Mittlerweile hat er auch ein Video hochgeladen, in dem er die Gegenoffensive antritt und das sehr stark an ein Wahlkampfvideo erinnert. Bis jetzt hat Trump ja immer noch nicht bekannt gegeben, ob er 2024 wieder antreten wird. Anschauen könnt ihr das Video natürlich auf kurier.at. Zahlreiche Republikanerinnen und Republikaner springen Trump, wie zu erwarten, zur Seite und sprechen ebenfalls von einer Ungerechtigkeit gegenüber dem ehemaligen Präsidenten. Seine Schwiegertochter Lara Trump war etwa beim Nachrichtensender Fox News, der ja besonders Trump-freundlich berichtet, zu Gast. Sie sagt unter anderem:
They are terrified. He's going to announce any day.
Sie verabscheuen Donald Trump nicht nur auf der Seite der Demokraten, sondern allgemein im Establishment, weil er nicht zu ihnen gehört, weil er ihr Spiel nicht mitspielt. Sie haben Angst, dass er jeden Tag ankündigt, dass er 2024 für das Amt des Präsidenten kandidieren wird. Und dies ist eine sehr bequeme Art, Donald Trump noch mehr mit Dreck zu bewerfen, als ob sie nicht schon genug getan hätten. Auch Lara Trump sieht diese Razzia also eher als Schmutzkübelkampagne gegen den ehemaligen Präsidenten. Doch welche strafrechtlichen und politischen Folgen kann diese Razzia nun für Trump haben? Könnten er und die Republikanische Partei vielleicht sogar davon in irgendeiner Weise profitieren? Wie steht es um die Chancen einer Verurteilung von Trump? Immerhin laufen auch noch zahlreiche andere Verfahren gegen ihn. Und wie wird es denn nun weitergehen? Unter anderem diese Fragen beantwortet mir nun Politologe und US-Experte Paul Schuira-Aigner im Interview. Hallo Herr Schuira-Aigner, erstmal vielen herzlichen Dank, dass Sie sich heute die Zeit für das Interview mit mir nehmen.
Vielen Dank für die Einladung, gerne.
Wir wissen bereits ganz sicher, dass es in Trumps Residenz Mar-a-Lago eine FBI-Razzia gegeben hat. Aber vielleicht können Sie gleich zu Beginn noch mal kurz erklären, warum hat die jetzt stattgefunden und um was geht es hier?
Ja, wenn wir das so genau wüssten, also da ist die amerikanische Justiz natürlich auch aus Strafverfolgungsgründen, aus möglichen Gründen des Zeugenschutzes und des Täterschutzes dazu verpflichtet, gewisse Dinge nicht zu erzählen. Also wir wissen, wie Sie beschrieben haben, wir wissen, dass diese Residenz von Donald Trump in Florida heute Nacht mehrere Stunden lang durchsucht wurde. Wir wissen nicht aus offiziellen Kanälen, aber aus gut gesicherten Quellen, dass man offensichtlich Dokumente gesucht hat, die Donald Trump aus dem Weißen Haus mitgenommen haben dürfte, die eigentlich dort oder in den nationalen Archiven landen hätten sollen. Und wir wissen, die Einschätzung der Experten, Expertinnen ist, wir wissen, dass es sich hier um gravierende Vorwürfe handeln muss, sonst wäre so ein Schritt eher nicht passiert. Das braucht höchstrangige Erlaubnis sozusagen. Das Weiße Haus war offenbar nicht informiert, aber der Justizminister dürfte informiert gewesen sein. Und auch, dass es wirklich keine Vorwarnung gegeben hat und dass das nicht irgendwo durchgesickert ist, spricht dafür, dass es ein relativ kleiner Kreis war, der von dieser Hausdurchsuchung wusste und dass es sich um massive Vorwürfe handeln dürfte.
Mhm. Sie haben jetzt schon angesprochen, es steht im Raum, dass der Donald Trump Dokumente und Akten mitgenommen hat. Kann man irgendwie einschätzen, um was für eine Art von Akten oder Dokumenten es sich hier handeln könnte oder soll?
Ja, also es gibt im Wesentlichen zwei Interpretationen in den Fachkreisen. Die eine Interpretation lautet, es könnte sein, dass es Dokumente sind, die die nationale Sicherheit höchstgradig gefährden, wenn sie in die falschen Hände kommen. Es war die Rede von Briefen, die der nordkoreanische Diktator Trump geschrieben haben soll oder umgekehrt. Das ist die eine Vermutung. Die andere Vermutung ist, dass es einen Zusammenhang mit dem Untersuchungsausschuss zum Putschversuch am 6. Jänner 2021 gibt. Also dass Trump hier Dokumente verstecken dürfte, die möglicherweise eine Mitwirkung von ihm oder eine eindeutige Schuld beweisen könnten. Aber wir sind da wirklich im Bereich der Spekulation. Das sind plausible Erklärungsmodelle, aber wir wissen aus guten Gründen des juristischen Systems, aus Täterschutz- und aus Zeugenschutzgründen und aus Verdunkelungsschutzgründen, wissen wir nicht ganz genau, was da heute Nacht gesucht wurde.
Mhm. Seine Schwiegertochter hat gegenüber dem Nachrichtensender Fox News gesagt, es gehe hier um Dokumente, wo Trump als Präsident jedes Recht gehabt hätte, sie mitzunehmen, weil er zu dem Zeitpunkt, wo die Dokumente entstanden sind, der Präsident war. Sie sagt auch, dass bekannt sei, dass Donald Trump ja gerne Zeitungsartikel und Co. sammeln würde und dass daran ja quasi jetzt nichts Verwerfliches sei. Wie beurteilen Sie denn diese Aussage?
Ja, also die Abläufe und die Besonderheit dieser unangekündigten Hausdurchsuchung spricht eigentlich, wenn man halbwegs Vertrauen in die Institutionen und in das Funktionieren des juristischen Systems hat, das spricht dafür, dass es sich bei diesen Aussagen wahrscheinlich eher um verharmlosende Diskursstrategien handelt, als um irgendetwas, was Substanz hat. Also gut, es gibt den Teil in der amerikanischen Gesellschaft, der glaubt, und Trump versucht auch ganz aktiv, das zu befeuern, der glaubt, das ist jetzt der Versuch, ihn politisch kalt zu stellen, indem man das gesamte System gegen ihn verwendet. Es gibt diese Erzählung seitens der Republikaner und Republikanerinnen auch, alles, was wir eigentlich seriöserweise wissen, was seriöse Medien in den USA, die gute Quellen haben, auch recherchiert haben, deutet darauf hin, dass es sich um ein hochrangiges Justizverfahren, das mit gutem Grund so spontan und so massiv interveniert wird, weil es eben sich um entweder staatsgefährdende Dokumente oder um massive Vorwürfe handeln dürfte.
Mhm. Sie haben schon gesagt, es stehen ja schwere Vorwürfe hier im Raum gegen Donald Trump. Welche Folgen könnte denn diese Razzia für Trump jetzt auch strafrechtlich haben?
Ja, also da wird diskutiert, das geht bis hin zu einem möglichen Amtsverbot. Also das ist sozusagen die Spitze des Eisbergs, wäre, wenn man beweisen könnte, dass er eine hochrangige Involvierung entweder in den Putsch vom 6. Jänner kausal hat, also nicht nur, dass er da einen Kilometer davor, eine Stunde davor die Leute aufgerufen hat, sondern dass es noch eine unmittelbare Beweiskette gibt, das könnte seiner Amtsfähigkeit schaden. Und wenn wir von der Amtsfähigkeit reden, dann reden wir immer von den möglichen Antreten bei der Präsidentschaftswahl 2024. Das steht ja im Raum, das hat Donald Trump auch immer wieder angedeutet in den letzten Wochen. Und die Entwicklungen innerhalb der Republikanischen Partei, wo ein Teil sich langsam von Trump entfernt und ein paar Trump sehr nahestehende Politiker jetzt ihre eigenen Chancen entdeckt haben, vielleicht nächster Präsident zu werden, die deuten darauf hin, dass Trump langsam Eile bekommen könnte, seine Kandidatur zu verkünden. Warum? Weil er damit verhindern könnte, dass andere das tun. Weil noch ist offenbar seine Kraft innerhalb der Republikanischen Partei ausreichend, dass eine baldige Ankündigung dazu führen würde, dass sich niemand anderer traut. Also das ist sozusagen das politische Umfeld, in dem diese ganze Debatte stattfindet. Zweite Variante zum Amtsverbot wäre, es gibt auch für das Verschleiern und Verstecken klassifizierter Dokumente ab einem gewissen Klassifikationsstatus, auch dafür gibt es das Amtsverbot als mögliche Strafe. Also es steht im Raum, dass Donald Trump in irgendeiner Weise seine Amtsfähigkeit verlieren könnte, wenn diese Prozesse weitergeführt werden. Der Hinweis, dass heute Nacht Mar-a-Lago durchsucht worden ist, ist sehr deutlich, dass es hier um schwere Vorwürfe geht und sozusagen nur eine kleine Verschwörungsecke ordnet das anders ein und sagt, das ist der Schlag, ihn politisch unfähig zu machen. Er dürfte das wohl eher selber verursacht haben.
Mhm. Und abgesehen davon, dass er vielleicht nicht mehr als Präsident kandidieren darf, ist es auch möglich, dass wir Trump vielleicht doch noch irgendwann hinter Gitter sehen?
Ja, es gibt in mehreren Bundesstaaten Verfahren gegen Trump, die, wenn die Vorwürfe sich beweisen lassen und wenn die entsprechenden Beweise erbracht werden, die für ihn in mehreren Bundesstaaten hinter Gittern enden könnten. Sie erinnern sich vielleicht an die Versuche im Bundesstaat Georgia per Telefonat. Finden Sie mir noch 11.000 Stimmen, soll er dem Staatssekretär damals gesagt haben, die haben gefehlt für ihn, den Bundesstaat Georgia zu gewinnen. Da gibt es ein Verfahren, das mit sehr hohen Strafen belegt ist. Es gibt ein Verfahren im Bundesstaat New York, da geht es um seine Organisation und um möglicherweise fragwürdige Geldflüsse bis Geldwäsche. Also es gibt mehrere Verfahren, die gegen Trump laufen, die im Zweifel auch im Gefängnis enden könnten. Politisch gesehen ist die Hoffnung sozusagen eher, dass er von einer Kandidatur absieht wegen der schweren Vorwürfe und dass die Republikanische Partei erkennen könnte, dass sie mit ihm keine Wahlen mehr gewinnt wegen dieser Vorwürfe, weil die Eskalationsstufe Trump hinter Gitter würde wahrscheinlich das System eher destabilisieren. Das ist so die Einschätzung, die man aus den USA hört.
Mhm. Zu hören ist aber auch, dass jetzt so mancher Trump-Vertraute sagt, wenn er bis jetzt nicht kandidieren wollte, dann wird er es jetzt erst recht tun, weil er nur so gegen diese Ungerechtigkeit vorgehen kann, die ihm da jetzt mit dieser Razzia widerfahren ist. Wie schätzen denn Sie das ein? Könnte diese Razzia auch irgendwie Vorteile für Trump oder die Republikanische Partei bringen?
Ja, also es ist schon ein hochgradig polarisiertes politisches System, in dem 30-35% der Amerikanerinnen nach wie vor sehr weitgehend alles glauben, was Trump erzählt. Das sind ein paar Prozent zu wenig, um eine Wahl zu gewinnen, aber es sind ein paar Prozent zu viel, um sich irgendwie in Sicherheit zu wiegen, auch angesichts dessen, dass ein paar 10.000 von denen ja bewaffnet vor und im Kapitol gestanden sind. Das darf man ja nicht vergessen. Also ich würde sagen, auch wenn man die Reaktionen der Republikanischen Partei auf diese Hausdurchsuchung heute Nacht sieht, da werden ein paar Leute wieder zu ihm gezwungen, die eigentlich schon dabei waren, sich abzuwenden. Mhm. Also sein wichtigster Herausforderer bei einer möglichen Präsidentschaftsvorwahl ist der Gouverneur von Florida, also von genau dem Bundesstaat, in dem diese Durchsuchung stattgefunden hat. Der war in den letzten Wochen schon ein bisschen auf Distanz zu Trump und wurde immer gehandelt, als wenn jemand anderer, dann könnte er das sein. Ron DeSantis heißt der Mann, das Gouverneur seit 2018. Der musste natürlich in Reaktion auf diese Hausdurchsuchung heute Nacht irgendwie mit verbalen Bomben und Granaten Trump verteidigen. Also da findet schon ein Schulterschluss um Trump herum wieder statt. Der Effekt könnte sein, die Republikanische Partei wird wieder hinter Trump vereinigt. Aufgrund dieser Hausdurchsuchung, aufgrund der Eskalation und der Polarisierung, die das bedeutet, ob das Trumps Wählbarkeit US-weit außerhalb dieser 30% steigert, da würde ich jetzt einmal leise Zweifel anmelden.
Trump hat ja dann relativ schnell ein schriftliches Statement mal veröffentlicht. Mittlerweile hat er sogar ein Video hochgeladen. In dem schriftlichen Statement schreibt er einerseits, these are dark times for our nation. Er zieht aber auch einige Vergleiche her. Und zwar vergleicht er diese Razzia jetzt etwa mit dem sogenannten Watergate-Skandal. Ist dieser Vergleich in irgendeiner Weise gerechtfertigt?
Naja, also Watergate war ja 1972 im Präsidentschaftswahlkampf. Da sind von Republikanern angestellte Halbganoven in das demokratische Hauptquartier eingestiegen und haben dort versucht, irgendwelche Wahlkampfdokumente zu klauen. Also das war ein krimineller Akt. Und das, was wir heute Nacht gesehen haben, war ein von allen Rechtsstaatsebenen freigegebener und durch alle Institutionen getragener Durchsuchungsbefehl, vermutlich wegen gravierender Vorwürfe. Also das ist ein bisschen wie das, was Sie mich davor gefragt haben. Das ist eine Verteidigungsstrategie, die dem Diskurs dient, wo man Vergleiche ziehen will, die das eigene Tun verharmlosen, indem sie irgendwelche historischen, unpassenden Vergleiche ziehen. Mit der Realität hat das relativ wenig zu tun.
Ein zweiter Vergleich, den er auch anspricht und den auch andere Republikanerinnen und Republikaner bereits ins Treffen geführt haben, ist ein Vergleich zu Hillary Clinton und der Aufregung um die E-Mails, die sie damals, wie sie gegen Trump kandidiert hat, von einer privaten E-Mail-Adresse verschickt haben soll. Wie steht es denn um diesen Vergleich?
Ja, also diese E-Mails von Hillary Clinton, die sind ja samt und sonders öffentlich gemacht worden vom Umfeld von Julian Assange. Und wir wissen, was in diesen E-Mails steht. Und wir wissen auch, dass alles, was in diesen E-Mails steht, offenbar nicht für eine weitere Strafverfolgung von Hillary Clinton gereicht hat. Ich will damit nicht sagen, dass diese auf dem privaten Server gelagerten E-Mails irgendwie in Ordnung oder im Sinne der Spielregeln waren. Aber auch das ist der Versuch, Ungleiches miteinander zu vergleichen und das eigene Tun zu verharmlosen und andere in dieses mutmaßlich kriminelle Eck hineinzusehen, in dem Trump selber eindeutig positioniert ist, soweit man die Vorgänge im Vertrauen auf den amerikanischen Rechtsstaat interpretieren kann.
Sie haben vorher auch schon ganz kurz den 6. Jänner und den Sturm aufs Kapitol 2021 angesprochen. Da kommt Trump ja auch ganz schön ins Schwitzen, wird schwer beschuldigt. Wie steht es denn derzeit um die Ermittlungen? Vielleicht können Sie da auch ganz kurz ein bisschen Einblick geben.
Also das Spannende an diesem Ausschuss ist ja, da werden Leute vorgeladen, die unter Wahrheitspflicht aussagen müssen und deswegen versuchen ja auch ganz viele ganz in der Nähe von Trump befindlich, also Leute, die auch örtlich an diesem 6. Jänner im Raum mit Trump waren, die versuchen sich da ja mit allen möglichen Tricks herauszuschlagen, damit sie ja nicht vor diesem Ausschuss landen müssen, weil vor dem Ausschuss herrscht Wahrheitspflicht. Das Verletzen der Wahrheitspflicht vor diesem Ausschuss, wenn es bewiesen werden kann, ist eine hochgradige Straftat und deswegen will man da am besten überhaupt nicht auftauchen müssen. So. Es gibt aber immer wieder Leute, die kommen und die sagen aus. Und jede dieser Personen, die aussagt, heißt für alle anderen, die möglicherweise auch im Raum waren, also man weiß ja nicht, was die Leute denen alles erzählt haben. Und in dem Moment, wo dieser Ausschuss ist ja öffentlich, also man kann sich das alles anschauen. Und zuschauen tut auch der Justizminister. Und der Justizminister hat damit sozusagen unter Wahrheitspflicht Menschen, die darüber aussagen, was an diesem 6. Jänner tatsächlich passiert ist. Zuletzt waren mehrere Mitarbeiter von Trump, die eben im Raum waren, auch dabei. Also da kommt er sukzessive mehr unter Druck. Auch deswegen, weil man nie weiß, was die Leute hinter den Kulissen noch alles ausgesagt und erzählt haben, wo sie sich möglicherweise Grundzeugenregelungen herausgeschlagen haben und so weiter. Also da wird die juristische Schlinge um Trump und um sein Umfeld enger und immer mehr Leute spüren, dass es da jetzt dann auch für sie selber im Gefängnis enden könnte und müssen abwägen, ob sie lieber selber im Gefängnis landen oder lieber doch gegen Trump aussagen und dazu beitragen, dass der möglicherweise hinter Gittern landen könnte. Also das ist ein parlamentarisches Prozedere, das schon sehr viel Gewicht hat. Wir kennen das ja auch aus Österreich, wo die Untersuchungsausschüsse ja auch juristische Konsequenzen haben, weil auch dort unter Wahrheitspflicht ausgesagt werden muss.
Jetzt haben wir diese Razzia, wir haben die Ermittlungen wegen dem 6. Jänner und dem Sturm aufs Kapitol, wir haben zahlreiche andere Verhandlungen, die gegen Trump laufen. Wie wird es denn da jetzt weitergehen? Also Sie haben schon gesagt, es steht teilweise im Raum, dass es sein kann, dass Trump gar nicht wieder kandidieren darf. Ist es jetzt überhaupt möglich, dass er dann sagt, ja, ich möchte doch 2024 kandidieren, wenn es dann vielleicht heißt, er darf gar nicht? Also was sind die Szenarien, wie es da jetzt weitergehen könnte?
Ja, also dass Trump klein bei Ed gibt, das ist irgendwie unwahrscheinlich. Die wahrscheinlichste Variante, glaube ich, ist, dass er bald seine Kandidatur bekannt gibt, dass er sich in diese Opferrolle des Verfolgten begibt, gegen den alle sind, weil er als einziger für das amerikanische Volk ist oder irgendwie so wird er das erzählen. Auch das sind ja, wir kennen das ja auch aus dem österreichischen Rechtspopulismus. Also ich glaube, da wird sich Trump nichts davon abhalten lassen. Was ihn schon davon abhalten könnte, wäre, wenn er das Gefühl hätte, er verliert das politisch. Also wenn die Umfragen ergeben, dass Trump jetzt endgültig auch bei den republikanischen Wählern und Wählerinnen durchgefallen ist und dass er Gefahr läuft, diese internen Vorwahlen, die immer stattfinden, haushoch zu verlieren, dann könnte es sein, dass er sich das nicht mehr antut. Aber wir sind da ein Stück weit davon entfernt. Trump hat weniger Unterstützerinnen bei den Republikanerinnen als noch vor ein paar Jahren, aber er hat immer noch deutlich relative Mehrheiten, wo immer man fragt, 30, 40, 50%. Und ich glaube, es wird noch eine Zeit dauern. Also man darf ja auch nicht davon ausgehen, dass jetzt heute die Durchsuchung war und morgen der Haftbefehl kommt, sondern da werden weitere Monate ins Land ziehen und Trump wird die nutzen, um sich zu positionieren. Die Demokratische Partei kann da relativ entspannt zuschauen, glaube ich, weil das alles den Republikanern in Summe nicht nützt, weil die da jetzt intern gegeneinander aufgerieben werden. Es gibt ja schon auch viele Republikaner und Republikanerinnen im Establishment, sowohl was die Politik als auch was die Funktionärinnen und was die Wählerinnen betrifft, die sagen, ich will niedrige Steuern und ich will ein möglichst konservatives Gesellschaftsbild vertreten haben. Aber ob das der Herr Trump oder der Herr DeSantis oder der Herr Hawley oder wer auch immer macht, das ist mir wurscht. Und es kann schon sein, dass sich da sukzessive ein bisschen was von Trump weiter abwendet. Aber also es sind wenige Stunden vergangen seit dieser Hausdurchsuchung. Wir kriegen im Minutentakt neue Informationen dazu. Das wird alles noch länger dauern. Also ich glaube nicht, dass man da in den nächsten Tagen mit irgendeiner entscheidenden Entwicklung rechnen darf, ja.
So manch Republikaner oder Republikanerin hat ja auch schon angekündigt, dass sie dagegen vorgehen wollen und Schritte einleiten möchten, weil sie eben sagen, das war so unfair, dass diese Razzia da überhaupt stattgefunden hat. Gibt es da tatsächlich irgendwelche Möglichkeiten oder was sind da die Möglichkeiten oder ist das quasi mehr Rhetorik als Wahrheit?
Nein, also das werden sie tun, wenn sie können, und können werden sie das, wenn sie das Repräsentantenhaus im November bei der Wahl gewinnen. Also im November wird ein Drittel des Senats und das gesamte Repräsentantenhaus neu gewählt. Beide Häuser sind momentan ganz knapp mit demokratischen Mehrheiten ausgestattet. Wenn das Repräsentantenhaus zu den Republikanern kippen sollte, und die Wahrscheinlichkeit dafür wird momentan allerdings noch vor dieser ganzen Hausdurchsuchung, aber die Chancen stehen irgendwie schon eher dafür als dagegen. Also das sieht momentan eher so aus, als würden sie das gewinnen. Dann werden sie den Spieß umdrehen und das, was die demokratische Führung im Repräsentantenhaus jetzt gemacht hat, nämlich den 6. Jänner untersuchen, dann werden die das FBI und diese Hausdurchsuchung bei Trump jetzt untersuchen. Gleiche Methode, Leute vorladen, Wahrheitspflicht und so weiter. Und auch da wieder die Parallele zu dem, was Sie davor zu Clinton gefragt haben. Es ist wieder Ungleiches mit ungleichem Vergleichen und dabei versuchen, Diskurshoheit zu gewinnen, das eigene Tun normalisieren und das der anderen kriminalisieren. Das ist der Versuch und das werden wir nach November sehen, wenn das Repräsentantenhaus den Republikanerinnen kippt. Chancen dafür sind mittel bis gut, ja.
Und weil Sie jetzt gesagt haben, dann würden die Republikaner quasi jetzt diese FBI-Aktion durchsuchen. Spannend ist ja auch, dass jetzt die Republikaner schwere Vorwürfe gegen das FBI erheben, vor allem auch gegen den FBI-Direktor, der ja aber spannenderweise von Trump selbst damals bestellt worden ist. Wie kann das jetzt sein? Wie ist diese Argumentation noch in irgendeiner Weise schlüssig?
Gar nicht. Aber das ist ja das, was passiert, wenn man das, was Sie machen, tut, nämlich alle richtigen Fragen stellt. Irgendwo ist dann Ende von dieser Argumentationslogik und es gibt die einfach nicht mehr. Also der von Trump bestellte FBI-Direktor kann kein großer Verschwörer gegen Trump sein und auch nicht geworden sein. Und Sie erinnern sich ja auch die angesprochenen E-Mails von Clinton. Das ist ja auch ein paar Tage vor der damaligen Wahl gegen Clinton vom FBI noch einmal groß thematisiert worden. Also der FBI als großer Apparat, der jetzt Trump aushebeln wollte als demokratische Speerspitze der Demokratischen Partei, das ist irgendwie einfach Hanebüchen. Das glaubt auch eigentlich fast niemand mehr, der irgendwie zwei und zwei zusammenzählen kann. Aber ja, also man kann damit eskalieren. Lustig ist ja, dass die ganz rechten republikanischen Abgeordneten jetzt fordern, dass der FBI defunded wird, also dass man dem FBI die Finanzierung entzieht. Das ist deswegen lustig, weil das war ja eine der Forderungen der linken Demokraten, wo die Republikaner in den Sturm gelaufen sind. Defund the police hat das geheißen nach diesen Übergriffen. So, also da werden, man sieht daran, es wird immer absurder, diese Argumentationen. Und es ist Aufgabe von einer kritischen Öffentlichkeit und von Medien, diese Dinge offen zu legen, so wie Sie das jetzt mit der Argumentationskette auch getan haben.
Ja, wir sind auf jeden Fall gespannt, was da noch rauskommt. Sie haben es ja ganz zu Beginn schon angesprochen. Es sind auch noch ganz viele Fragen ungeklärt. Es trudeln immer mehr Informationen ein, nicht zuletzt auch wegen der Zeitverschiebung. Für jetzt sage ich mal vielen herzlichen Dank für die Erklärungen und fürs Beantworten meiner Fragen.
Ich danke für die Einladung. Schönen Nachmittag.
Mittlerweile gibt es übrigens auch bereits Aufrufe zur Gewalt. In sozialen Medien war unter anderem von, Zitat, FBI-Terroristen die Rede. Das Justizministerium wurde als Bedrohung für das freie Amerika charakterisiert. Für Patrioten sei der einmalige Vorgang in Mar-a-Lago ein Ruf zu den Waffen. Über alle Entwicklungen halten wir euch natürlich auf kurier.at am Laufenden. Und dort könnt ihr auch lesen, was heute bei uns hier in Österreich alles so passiert ist. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann abonniert ihn doch gleich auf Apple Podcast oder Spotify und hinterlasst uns auch gerne eine Bewertung. Ton und Schnitt von Dominik Kanzian, produziert von Elias Nadmesnik. Mein Name ist Caroline Bartosch. Ich wünsche euch einen schönen und hoffentlich erholsamen Feierabend und hört doch auch morgen wieder rein.